Irgendwas scheint hier verstellt gewesen zu sein. Ja, es geht heute um alte Geschichten und um bittere Wurzeln. Und möchte gerne mit einer Bibelstelle anfangen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15. Und dort steht, achtet aufeinander, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Es ist also möglich, dass du in deinem Leben die Gnade Gottes verpasst. Und es ist möglich, dass es eine bittere Wurzel in deinen Gefühlen, in deinem Denken, in deinem Herzen wachsen kann. Und die kann dazu führen, dass es dir irgendwann zur Last wird. Dass das Leben anstrengend wird. Dass es mühselig wird. Dass du den Spaß an Dingen verlierst. Dass du den Schwung verlierst. Dass du deine Kraft verlierst und dass du müde wirst und dass es nur noch anstrengend wird, dass du belastet wirst. Und nicht nur, dass so eine bittere Wurzel dich runterzieht, nein, es wird auch die Leute um dich herum vergiften. Viele um dich herum wird es vergiften. Und das liegt allein schon daran, dass so bittere Menschen eigentlich keiner so richtig mag, weil das anstrengend ist, weil das sehr, sehr runterziehend ist, bitter oder mit bitteren Menschen zu tun zu haben. Und so soll es heute um diese bitteren Wurzeln gehen, was man damit anfangen kann. Und ich habe so einige Punkte, mal gucken, wie weit ich so heute machen werde, weil manchmal ist ja weniger auch mehr. Und das Erste, mit dem ich heute mal beginnen möchte, ist so ein Punkt, die Gnade von Jesus ist ausreichend, ist genug. Meine Gnade ist genug. Paulus hat in dem zweiten Korintherbrief eine Auseinandersetzung in der Gemeinde um Korinth. Da kann er gerade nicht sein. Da sind sehr, sehr schlechte Leiter an die Macht gekommen und die üben halt auch tatsächlich irgendwie so Macht aus und es ist irgendwie, geht in eine sehr, sehr schlechte und falsche Richtung und Paulus wehrt sich gegen diese Leute. Und in dieser Auseinandersetzung schreibt er unter anderem halt auch über besondere Offenbarungen, die er hat, Sollen wir das vielleicht nochmal neu starten im PC einfach? Ja, wir haben ja ein technisches Problem immer noch. Schreibt er aber besondere Offenbarungen, die er hat. Und dabei einen Bibelvers, der schon seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden Anlass zu Spekulationen und Fragezeichen gegeben hat. Und auch ich will heute mal meine Verschwörungstheorie hier mal mit in den Ring werfen und mal auch eine euch dazu anbieten. Und zwar ein Satz, der wirklich sehr, sehr geheimnisvoll ist. Keiner weiß so wirklich, was er meint. Und so viel sei gesagt, auch ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist der Vers. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Er hat also außerordentliche Offenbarung gehabt. Und er geht kurz vorher darauf ein, dass er ja himmlische Erfahrungen gehabt hat. Er weiß noch nicht mal, ob er wirklich selber schon da war oder nur in seinem Geist da war. Und damit er sich wegen diesen besonderen Offenbarungen nicht denkt, boah, ich bin der King, ich hab's geschnallt, ich bin der besonders Geistliche, ich bin der Supergeistliche, hat er irgendwie einen Pfahl fürs Fleisch, der wie ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlägt. Und alle haben sich natürlich auch gefragt, was ist dieser Pfahl? Und weil er das nicht erklärt, gibt es ganz viele, die raten. Die skurrilste Auslegungsvariante, die ich dazu gehört habe, ist, dass es seine Ehefrau war. So eine Andeutung, dass er doch verheiratet war und die hat ihn einfach immer so runtergezogen auf den Boden der Tatsachen, dass er sich nicht überhebe. Halte ich für, also an den Haaren herbeigezogen. Dann einmal, ob er vielleicht eine Augenkrankheit hatte. Weil viele von den Briefen hat irgendwie wie eine Art Schreiber für ihn geschrieben und einmal schreibt er einen persönlichen Gruß und schreibt noch mit dabei und guck mal, mit welchen großen Buchstaben ich hier schreiben muss. Ich schreibe aber das hier von eigener Hand. Vielleicht hat er eine Augenkrankheit gehabt. Oder dass er überhaupt so körperlich nicht der eindrucksvollste war von der Statur. Schreibt das immer wieder, dass er doch sehr, sehr schwach ist und dass er auch seine körperliche Erscheinung, einige Leute sich ihn vielleicht größer, imposanter vorgestellt haben. Und er doch in relativ viel Schwäche unterwegs war. Vielleicht war es Krankheit. Auch das ist immer wieder so das, was man hört, was es sein kann. Und Verfolgung. Gut, damit hatten eigentlich fast alle damals zu tun oder ganz, ganz viele zumindest. Was ich glaube, was so dieser Pfahl fürs Fleisch war, und Adolf Fritschen hat das irgendwann mal so gesagt, jemand hier aus Wuppertal, er denkt, dass es alte Geschichten sind, anklagende Gedanken aus seiner Vergangenheit. Paulus schreibt immer wieder, dass er sehr darunter gelitten hat, dass er die Christen verfolgt hat. Und dass er unschuldige Menschen irgendwie verhaften hat lassen, sie hat hinrichten lassen und er hatte Wohlgefallen darin. Gute Leute, liebe Menschen, völlig unschuldige Menschen. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Er war dabei, als die Steine geflogen sind und die Platzwunden langsam aufgegangen sind und Stephanus dabei gebetet hat. Er hat sich das angeguckt und hatte Gefallen daran. Und er hat eine Menge Leute auf diese Weise umbringen lassen. Und er betont das in seiner Geschichte immer wieder. Ja, ich habe das gemacht. Und er sagt auch an anderen Stellen, ich bin es eigentlich noch nicht mehr würdig, ein Apostel zu sein, weil ich habe die Gemeinde verfolgt. Und auch wenn es nur eine Theorie ist, würde es mich nicht wundern, wenn er doch ab und zu nachts aufgewacht ist und dieses Gesicht von Stephanus gesehen hat. Oder von Stephanus Frau oder seinen Freunden. Oder von den anderen Leuten, die er fertig gemacht hat. Und dass das schlechte Gewissen wieder so zurückgekommen ist, weil das geht doch nicht mehr gut zu machen. Ich bin davon fest überzeugt, dass er Gott um Vergebung angefleht hat, dass er die Hinterbliebenen um Vergebung angefleht hat und dass er sicher auch Vergebung zugesprochen bekommen hat und dass er auch sicher was getan hat, um das irgendwie wieder deutlich zu machen, dass er das nicht nur mit Worten bereut, sondern irgendwie auch, vielleicht hat er die Witwen oder die Angehörigen noch mit Geld versorgt, um irgendwie zu zeigen, es tut mir so, so leid. Und trotzdem hat er vielleicht immer noch nachts überlegt, was war ich für ein Idiot? Ob es das gewesen ist, ich weiß es nicht. Aber die Antwort von Jesus würde dazu passen. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreit. Und jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er ist irgendwie an den Punkt gekommen, wo er mit seinen Schwierigkeiten und Problemen und seinen Schwächen versöhnt war. Und damit irgendwie auch realisiert hat, dass die Gnade von Jesus genug ist für ihn, ausreichend ist. In der Bibel gibt es eigentlich nirgendwo die Stelle, wo ganz explizit steht, vergib dir selber. Und wenn du anderen Leuten was angetan hast, dann wäre das ja irgendwie auch Quatsch, wenn du dir selber vergibst. Man kann sich auch eigentlich nicht wirklich entschuldigen. Man kann um Entschuldigung bitten. Die Entschuldigung muss einem vom anderen zugesagt werden. Oder bei Gott sich zu entschuldigen. Und trotzdem gibt es an ganz vielen Stellen auch in der Bibel auch den Hinweis, diesen Anklang darauf, dass wir das auch annehmen müssen, wenn uns Vergebung zugesprochen wurde von Gott, von anderen Menschen, dass wir das auch annehmen müssen. Und das heißt auch, uns selber zu vergeben. Und es gibt ja vielleicht auch Entscheidungen in deinem Leben, die du auch zutiefst bereust, die vielleicht keinen anderen Menschen betreffen, sondern eigentlich nur dich. Vielleicht irgendeine Tätowierung, wo du denkst, oh Mann, das hätte ich nie machen dürfen. Oder irgendeine Entscheidung finanzieller Art oder beruflicher Art, wo du denkst, oh Mann, ich ärgere mich noch so drüber, dass ich mich so entschieden habe. Auch dann sich selber mal zu vergeben und zu sagen, okay, die Gnade von Jesus ist irgendwie gut für mich. Ich bin versöhnt mit dieser Sache. Ich gebe das ab. Ja, ich bin ein schwacher Typ. Ich bin ein schwacher Mensch mit Fehlentscheidungen, mit krummer Biografie. Und doch kann Gottes Kraft da drin stark sein. Und ich muss mir auch selber ein Stück vergeben. um nicht so eine bittere Wurzel zu haben, die mich letztendlich zynisch macht. Denn nicht zu vergeben, nicht irgendwann dahin zu kommen. Vergebung hat so viele Aspekte, wo wir auch schon in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, dass Vergebung auch mal was mit Konfrontation zu tun hat und auch mit Anklage zu tun hat und mit Lautwerden zu tun hat. Und doch ist es sowieso ein Ziel, dahin zu kommen, zu vergeben. Und wenn wir das nicht tun, dann wird Bitterkeit die Folge sein. Corrie ten Boom ist einer meiner Glaubensheldinnen. Wir waren, war das dieses Jahr? Waren wir in Harlem? Wir haben so einen Tagesausflug gemacht, oder letztes Jahr. Und waren auch in Harlem vor ihrem, vor dem Haus, wo sie gewohnt hat. Das ist mittlerweile ein Museum, ist aber für Wochen ausgebucht, dass man da das gar nicht mehr besichtigen kann. Und sie hatte, oder ihre ganze Familie in der Zeit der Nazi-Diktatur, Juden versteckt in ihrem Haus. Das ist irgendwann rausgekommen. Und die ganze Familie ist ins KZ gekommen. Und die Einzige, die überlebt hat, war Corrie. Und sie hatte noch im KZ mit ihrer Schwester den Entschluss gefasst, wenn wir hier rauskommen, dann müssen wir ein Heim für Nazi-Opfer in Holland gründen. Es gibt so viel geschädigte Menschen. Und das hat sie getan. Und sie berichtet davon, dass sie eine Sache total feststellen konnte, dass diejenigen, die Opfer waren, zur Vergebung durchgedrungen sind, die konnten wieder ins normale Leben zurückkommen. Die konnten wieder neu starten, trotz aller seelischen und körperlichen Narben. Aber die, die nicht irgendwann zur Vergebung durchbrechen konnten, die sind bitter geblieben und lebensunfähig. Die blieben Invaliden. Und es war so einfach und so schrecklich zugleich. Nicht irgendwie dieses Ziel zu haben, ist etwas, was diese bitteren Wurzeln wachsen lässt, wie Dünger es für die bittere Wurzeln. Und sie ist wirklich eine der Frauen, die das geschafft hat, die es geschafft hat zu vergeben. Auch den Tätern, die sie fertig gemacht haben und die ihre Familie ausgerottet hat. Und sie schreibt, dass sie ja eigentlich wünschen würde, sie könnte sagen, nachdem sie quasi den Nazis vergeben hat, hatte sie nie wieder in ihrem Leben Probleme, irgendwelchen Menschen zu vergeben. Sie wünschte, sie könnte das sagen, aber sie kann es nicht sagen. Denn was sie gelernt hat in den 80 Jahren, ist nichts von all dem, was wir mit Gott erlebt haben oder was wir gelernt haben, dass wir nichts davon eigentlich konservieren können, sondern dass wir es jeden Tag irgendwie neu uns dafür entscheiden müssen, jeden Tag uns neu auf den Weg machen müssen und Vergebung irgendwie auch etwas ist, was wir immer und immer wieder lernen müssen. Eine Sache, die sie gelernt hat, ist, dass halt Jahre später christliche Freunde sie total verletzt haben. Christliche Freunde, die sie hinter ihrem Rücken schlecht über sie gesprochen haben, Nachrichten über sie geschrieben haben, sich vielleicht über sie lustig gemacht haben. Ich weiß gar nicht ganz genau, was da vorgefallen ist, aber es hat sie tief verletzt. Es waren doch ihre Freunde. Es waren, wenn das jetzt Fremde gewesen wäre, dann hätte sie das nicht so getroffen. Aber dass sie ihre eigenen Leute waren, hat sie total verletzt. Und sie hat sich bemüht, denen zu vergeben. Und trotzdem ist sie nachts aufgewacht und lag wach in ihrem Bett und ist nochmal die ganze Situation durchgegangen. Wie konnten sie das behaupten? Aber ich habe doch das gesagt und sie haben das gesagt. Und sie erklärt sich selber und kann nicht schlafen, weil sich ihre Gedanken darüber kreisen. Und so ging es für viele Tage. Und sie hat auch gebetet, Jesus, warum kann ich nicht vergeben? Ich habe doch vergeben. Warum sind meine Gefühle noch so kaputt? Warum kann ich nachts nicht schlafen? Woran liegt das? Und sie sagt, dass die Antwort vom Herrn 2 Wochen später kam. Da hatte sie ein Gespräch mit einem lutherischen Pfarrer und hat ihm erzählt, dass sie seit Wochen eigentlich nicht wirklich schlafen kann, weil sie das so verletzt hat, dass ihre Freunde ja so schlecht über sie geredet haben, sie im Stich gelassen haben. Und wie kann das sein, dass sie irgendwie Vergebung zwar ausspricht und trotzdem ihre Gefühle nicht hinterherkommen? Und der Pfarrer sagte, hey, guck dir da hinten diesen Kirchturm an. Oben sind ein paar Glocken drin. Da ist ein Seil dran und dann zieht man irgendwann da dran und dann fangen die Glocken an zu läuten. Und es macht Ding-Dong, Ding-Dong. Und irgendwann, wenn man aufhört, an dem Seil zu ziehen, dann geht das Geläute trotzdem weiter. Es geht immer noch Ding, Dong, Ding, Dong, manchmal noch eine Minute lang oder noch länger. Aber irgendwann wird das Ding, Dong schwächer. Und irgendwann gibt es dann vielleicht auch nur noch einen Dong. Und irgendwann wird es ruhig. Und manchmal ist das auch mit unseren Gefühlen so, dass es Zeit braucht. Und wir es manchmal gar nicht beschleunigen können. Und genauso hat sie es erlebt, dass sie sagte, ja, dass diese Gefühle irgendwann hinterhergekommen sind. Sie sagt selber, dass Vergebung ist ein Akt des Willens. Und das funktioniert auch, wenn die Temperatur des Herzens irgendwie niedrig ist. Wenn das Herz irgendwie noch hinterherkommen muss. Und ich glaube, dass dieser Ding-Dong-Effekt, dass da halt auch einige das entweder schon selber kennen, dass das nicht so einfach ist. Einige Zeit später bekommt sie Besuch von einem amerikanischen Freund. Und diesem amerikanischen Freund hatte sie auch von diesem Ding-Dong-Effekt erzählt und gesagt, ah, was sie gelernt hat über Vergebung. Und dieser amerikanische Freund ist da und es gibt abends ein Abendessen und da sind auch diese Freunde dabei, die Corrie im Stich gelassen haben. Und später am Abend gehen diese Freunde und der Amerikaner fragt, hör mal, waren das nicht die, die dich im Stich gelassen haben? Die dich so verletzt haben? Und sie sagt, ja. Du kannst ja sehen, es ist alles vergeben. Ja, von dir, aber von deren Seite auch. Und sie sagt, sie sagen einfach, hier meine Freunde, es wäre nichts zu vergeben, es wäre nie passiert. Aber ich kann es beweisen, dass es passiert ist. Ich kann es dir beweisen. Ich habe doch deren Briefe in meinem Schreibtisch. Komm mit. Und sie öffnet den Schreibtisch und holt die Briefe raus. Ich kann genau beweisen, was sie gesagt haben. Und der Freund macht die Schublade zu vom Schreibtisch und sagt, Corrie, bist du nicht die, deren Sünden auf dem Grund des Meeres liegen? Und du hast die Beweise für die Schuld deiner Freunde noch schwarz auf weiß in deinem Schreibtisch aufbewahrt? Sie schreibt, für einen qualvollen Moment konnte ich meine Stimme nicht finden. Herr Jesus, flüsterte ich endlich, der du alle meine Sünden hinwegnimmst, vergib mir, dass ich all die Jahre die Beweise gegen andere aufbewahrt habe. Gib mir die Gnade, alle schwarzen und weißen Beweise zu verbrennen als ein wohlriechendes Opfer für deine Ehre. Und in der Nacht ist sie erst schlafen gegangen, als nachdem sie den ganzen Schreibtisch durchsucht hat und alles vernichtet hat, alle Beweise für die Schuld ihrer Freunde. Und auch das, glaube ich, ist tatsächlich ein mächtiger Schlüssel. Ich glaube, dass das vielen ja so geht, aber sozusagen auch ich predige hier nicht meine Erfahrung, sondern schon auch Gottes Wort, aber auch Gottes Wort jetzt nicht nur ohne Erfahrung. Ich finde das mal ganz schrecklich, wenn man etwas predigt, ohne das selber irgendwie auch so, das ist, was mit dem eigenen Herzen gemacht hat, dass man nicht selber auch Erfahrung damit, dass man das irgendwie selber auch getestet hat oder versucht hat oder da durchgegangen ist. Ist auch selber erlebt, dass Leute mir ganz schreckliche, gruselige WhatsApp-Nachrichten und noch schlimmer Sprachnachrichten geschickt haben mit übelsten Beschimpfungen. Und ich auch irgendwann gemerkt habe, oh, das kränkt mich zutiefst und es ist irgendwie, es fühlt sich furchtbar an. Und ich will das nicht. Ich will nicht eine bittere Wurzel haben. Ich will nicht hinterher belastet durchs Leben gehen. Und auch zu Vergebung irgendwie durchgedrungen bin und dann auch irgendwann diese ganzen Nachrichten alle gelöscht habe. Und dann kommt so dieser Ding-Dong-Effekt dazu, dass es irgendwann wird die Erinnerung auch tatsächlich nicht mehr so scharf. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, was habe ich eigentlich, ja, was war da eigentlich? Was haben sie genau gesagt? Was ist da so genannt worden? Welche Vokabeln wurden da genannt? Ich kann es auch nicht mehr beweisen, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ich kann es nicht mehr nachlesen. Und es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Die Vergebung von Jesus hat auch diese Qualität. In Micha 7 steht, ach, da steht es schon, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld niedertreten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wir Menschen waren im Weltall, aber irgendwie war noch kein Taucher im Marianengraben unten bei, ich weiß gar nicht, wie tief er ist, ganz, ganz viele tausend Meter, wo kein Licht mehr hinkommt. Nicht mehr nachvollziehbar, als wäre es nie passiert. Und auch da die Beweise zu vernichten, kann echt helfen, das zu machen. Und ich glaube, dass auch unsere Schreibtische oder PCs oder WhatsApp-Verläufe, Mail-Verläufe voller Beweise ist für die Schuld von anderen Menschen manchmal. Was andere Fieses gesagt haben oder geschrieben haben, es einfach mal zu löschen, hat echt eine Macht. Hat echt eine Macht, um davon frei zu werden. Ich habe noch einen Punkt. Ich gucke mal gerade. Ich glaube doch, den mache ich noch. Dinge kommen manchmal auch Jahre später noch hoch plötzlich. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hatte die Möglichkeit für einen Job, der ist selbstständig, einen Job zu machen. Der wurde relativ gut bezahlt und er hatte gleichzeitig noch die Anfrage von einem Christen, einen Job zu machen, der nicht ganz so gut bezahlt wurde, aber er hat sich dann für den christlichen Job entschieden, dass er da unterstützend mit eingreift. Und der Christ hat ihn nie dafür bezahlt. Obwohl er den Job gemacht hat, ist er auf seinem Geld sitzen geblieben. Er hat nicht nur auf sein Geld verzichtet, weil er den besseren Job abgelehnt hat, er hat sogar gar nichts bekommen. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, ja, wie geht man damit um? Es ist auch keine Entschuldigung gekommen, es ist nichts irgendwie Wiedergutmachung gekommen, es ist nichts an Versöhnung passiert, so alles im Leeren verlaufen. Und er sagte, dass er auch irgendwann zur Vergebung irgendwie durchgedrungen ist, aber er sagte, aber wenn ich dir das erzähle, da kriege ich doch wieder die Faust in der Tasche. Da kommt doch auch wieder die Wut hoch, was für ein, setz dein Wort ein, was du da nehmen würdest. Es kommt doch ab und zu wieder hoch. Und was gibt es für viel, viel schlimmere Dinge, als irgendwie, dass jemanden mit Finanzen geprellt hat? Dinge, die wirklich unverzeihlich sind. Unverzeihliche Dinge zu verzeihen, wie kann das gehen? Und wenn man das tut, dann kann es trotzdem sein, dass sowas auch nochmal hochkommt. Etwas ganz Schlimmes, was man erlebt hat oder was jemandem, den man liebt, angetan wurde. Wenn das wieder hochkommt, wie kann man damit umgehen? Ich habe mal, Uli hat mir mal dieses Buch hier geschenkt von Franz Chade, auch ein Holländer. Irgendwie habe ich Fable für Holländer, Cornel, dein Glück, jawohl. Und Franz Chade ist wirklich auch jemanden, dessen Biografie sich wie ein Krimi liest und was eigentlich kaum zu glauben ist. Ganz kurz skizziert, sein Vater hat sich den Nazis angeschlossen und das hat ihn erstmal zum totalen Außenseiter menschen Freunden werden lassen. Und als er seinen Vater mal im KZ besucht hat, kam es zu einer Verwechslung und die dachten, er wäre Häftling. Und haben ihn da behalten. Und er ist sozusagen durch ein Missverständnis zum KZ-Häftling geworden. Und als dann irgendwann die Russen das KZ befreit haben, haben sie gesagt, ja, mein, du bist doch der Sohn von dem Nazi und haben ihn in das Straflager der Russen genommen. Also wirklich ganz, es ist kaum zu glauben, wie man so viel Pech haben kann. Und was er dort erlebt hat, das ist wirklich, wirklich schrecklich. Und als der Krieg vorbei ist, hat auch er irgendwie angefangen, damit irgendwie umzugehen und hat vieles unter die Füße bekommen. Und das hängt auch mit Vergebung zusammen, mit Loslassen zusammen. Und er ist ein richtig krasser Jesus-Aktivist geworden, der gerade im damaligen Ostblock alles undercover, alles mit unter dem Radar der dortigen Polizei aktiver für Jesus. Und als sie dort im Ostblock aktiv waren, war er auch mit einem Freund aus dem Sauerland dort in Polen. Alles noch zur Zeit vom Kalten Krieg, Christentum noch streng verboten. Und er hat seinen Freund den Wunsch, mal dort das KZ zu besuchen, wo er inhaftiert war. Und er ist sich ein bisschen unsicher, ob das eine gute Idee ist, diesen Ort nochmal zu besuchen. Aber sein Freund würde das einfach gerne mal sehen, was da passiert ist. Man muss dazu wissen, dass halt auch gerade in den 60er, 70er Jahren viele auch noch gar nicht so richtig wussten. In der Schule war das noch nicht so ein präsentes Thema wie heute. Aber er willigt ein und fährt mit seinem Freund aus dem Sauerland, fahren sie in das KZ und gucken sich das an. Und als er da ist, kommt das alles zurück. Und zwar in einer geballten Form, womit er nie gerechnet hätte, dass das alles nochmal so hochkommt. Und das ist ja traumatisierten Menschen, die Opfer geworden sind von schlimmen Dingen. Da kann das sein, dass das irgendwann nochmal hochkommt, obwohl man längst dachte, man hätte es unter den Füßen. Und er fängt an zu erzählen und dann stellt sein deutscher Freund, der vielleicht die deutsche Schulbildung hatte und davon nichts gehört hat, die Frage: Bist du dir sicher, dass das wirklich passiert ist, dass du dir das nicht einbildest? Ist das wirklich so passiert? Und dieser deplatzierte Kommentar löst eine Bombe in ihm aus und er fängt an, seinen Freund, Franz Chalet war ein prächtiger Prediger, ein großartiger, vorbildlicher Christ, also ein wirklich ein Hammertyp. Und er fängt an, seinen Kumpel zu beschimpfen. Und der ganze Frust und alle Flüche und alle bösen Dinge, die er gehört hat dort in diesem KZ und was ihm angetan wurde und was die anderen gesagt haben, der gesamte Rotz kommt aus ihm raus bis zu dem Punkt, dass er seinen deutschen Freund beschimpft mit den Worten: Ihr Deutschen seid doch alles Mörder. Was ich total krass finde, ist, dass dieser Deutsche nichts sagt, sondern nimmt Franz einfach an der Hand, nimmt ihn in den Arm und geht mit ihm. Sie steigen ins Auto, Franz weint und sie fahren einige Kilometer und dann hält er an, parkt am Straßenrand und beginnt mit ernster Stimme für mich zu beten. Er befahl dem Bösen, mich freizulassen und aus mir auszufahren. So betete er einige Stunden lang, bis die Lügen des Teufels entlarvt waren. Manchmal kann das hochkommen. Und es ist gut, wenn wir mit solchen Leuten zu tun haben, wenn wir vielleicht nicht die Situation mit Worten killen. Wenn wir das auch einfach mal aushalten, dass sowas plötzlich noch hochkommt und vielleicht auch nicht so, wie wir das in unseren Kreisen eigentlich gerne hören, sondern dann halt auch für andere beten. Und wie gut ist das, wenn wir Leute haben, die für uns beten? Wie gut ist das, wenn wir auch hier als Gemeinde unterwegs sind zusammen und es gibt auch Leute, die mich schon mal ansprechen und sagen: Boah, ich bin heute überhaupt nicht gut drauf, kannst du mal für mich beten? Auch wenn das jetzt gar nicht auf der Tagesordnung steht, auch wenn das jetzt nicht der Programmpunkt ist, wir beten jetzt füreinander, sondern einfach so zwischendurch. Und ich glaube, dass wir manchmal wirklich das so gut tut, wenn wir miteinander zusammen beten, wenn der Schmerz in uns groß ist. Und dass es wirklich Macht hat. Und auch das war echt eine lebensverändernde Erfahrung, wenn so Dinge nach langer Zeit nochmal so hochkommen und nochmal anklopfen. Amen. Das war das, was ich heute sagen wollte. Mit der Übersetzung hat es nicht geklappt heute.